Immer mehr Ehen leben eher aneinander vorbei als miteinander. Gespräche bleiben oberflächlich, gemeinsame Zeit fühlt sich leer an, die Nähe geht verloren.
Ihr wechselt kaum ein Wort und es macht dir bewusst, ihr lebt nur noch nebeneinander her.
Und dann entstehen natürlich Fragen. Liegt das an mir? Liegt das am Partner? Was machen wir falsch? Wenn ihr euch schon Wochen, Monate oder sogar Jahre nicht mehr als Liebespaar, sondern eher wie Mitbewohner fühlt, dann ist das natürlich ein deutliches Warnsignal. In dieser Folge geht es um das Leben als Zweckgemeinschaft ohne emotionale Nähe. Unsere Erfahrungen aus der Paartherapie sowie Berichte zu diesem Thema sind sehr eindeutig. Immer mehr Ehen leben eher aneinander vorbei als miteinander. Nähe und Verbundenheit nehmen ab. Viele Paare bleiben primär für die Kinder zusammen, obwohl sie keine Verbundenheit mehr auf Liebespaarebene spüren. Viele Paare berichten, dass sie sich emotional entfremdet haben, Gespräche bleiben oberflächlich, gemeinsame Zeit fühlt sich leer an, die Nähe geht verloren. Betroffene Paare empfinden ihre Beziehung dann eher als funktional, als Team, manchmal aber auch das nicht mehr. Und dann entstehen natürlich Fragen. Liegt das an mir? Liegt das am Partner? Was machen wir falsch? Es gibt dann Schuldgefühle, Zweifel, innere Zerrissenheit, aber auch ganz häufig Schuldzuweisungen, Vorwürfe und eine sehr schwierige, nicht mehr wertschätzende Gesprächsatmosphäre, was das Ganze immer komplizierter macht. Bis hin dazu, dass beide resignieren, sich fragen, soll ich das noch ansprechen? Warum sollte ich? Es bringt ja nichts. Also halte ich durch, bis XY eintritt. Vielleicht die Kinder groß sind, das Haus bis zu diesem Punkt abbezahlt ist, bis ich den und den Job bekomme, aber meistens dann doch eher, bis die Kinder groß sind.
Wir haben in den letzten Jahren viele Paare begleitet, die genau in dieser Art von Krise steckten. Die Herausforderungen sind groß gewesen, emotionale Nähe verschwand, Rituale gingen verloren und die Ehe fühlte sich am Ende nur noch wie eine Zweckgemeinschaft an. Und in dieser Folge zeigen wir, wie ihr Klarheit bekommt. Warum habt ihr eure Verbindung verloren? Welche Bedürfnisse sind echt? Und wie könnt ihr echte Nähe und Vertrautheit und Vertrauen wieder aufbauen?
Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung.
Stell dir einmal folgende Situation vor. Du stehst im Supermarkt mit dem Einkaufszettel in der Hand, neben dir dein Partner, ihr wechselt kaum ein Wort. Nur stummes Abhaken der Einkaufsliste. Früher hättet ihr gemeinsam entschieden. Da war das Einkauf noch ein Erlebnis. Ihr habt gelacht über das durcheinander geratene Regal, neue Produkte ausprobiert oder auch kleine Leckereien euch zusammen ausgesucht. Jetzt schiebt jeder seinen Wagen stumm durch die Gänge. Entscheidungen werden schnell und pragmatisch getroffen und du merkst, wie diese vertraute Leichtigkeit von früher, die ja auch eure Beziehung ausgemacht hat, wie die verschwunden ist. Selbst so ein banaler Moment wie Einkaufen fühlt sich leer an, distanziert und komplett emotionslos. Ein kleines Lächeln, ein "Lass uns das mal ausprobieren, guck mal, das sieht gut aus" fehlt und es macht dir bewusst, ihr lebt nur noch nebeneinander her.
Viele Paare, die wir begleiten, kennen genau dieses Gefühl. Die Ehe läuft weiter, Verpflichtungen, gemeinsame Jahre, Alltag, aber echte Nähe und Verbundenheit sind fast verschwunden. Du spürst eine deutliche Lücke zwischen dem, wie Beziehung sich für dich eigentlich anfühlen sollte, wie es früher auch mal war, und dem, wie es gerade zwischen euch läuft. Wenn ihr euch schon Wochen, Monate oder sogar Jahre nicht mehr als Liebespaar, sondern eher wie Mitbewohner fühlt, dann ist das natürlich ein deutliches Warnsignal. Es geht um die zentrale Frage, wie soll es weitergehen? Weitermachen aus Gewohnheit, Abstand gewinnen oder ehrlich klären, ob ihr noch gemeinsam die Beziehung leben wollt, die euch erfüllt. Und was ich bei vielen Paaren zusätzlich erlebe, ist, dass das der erste Moment ist, weil wir gerade so die Frage, ist es Gewohnheit, hatten, wo man sich überlegt, was bedeutet Liebe eigentlich für mich ganz genau? Ich habe mich noch nie gefragt, was Liebe heißt. Was heißt, also woran mache ich das denn fest? Wie unterscheide ich denn Liebe oder Gewohnheit? Haben wir auch schon mehrere Folgen zugemacht.
Ist ja auch super spannend, weil Gewohnheit kann ja auf der einen Seite auch positiv sein, ne? Also wie zum Beispiel so ein gemeinsames Ritual zu haben. Das kann Sicherheit geben, Vertrautheit, Geborgenheit. Das ist so positive Gewohnheit, sage ich mal. Und dann gibt es ja diese Gewohnheit, wo man sagt, wir machen das immer so und ich habe auch keine Lust, darüber zu diskutieren. Jeder macht es sonst einfach so. Wenn es dir nicht gefällt, mach es doch einfach so, wie du willst und ich mache es halt so, wie ich es möchte.
Ja, ich glaube, gemeint ist bei vielen nicht die Gewohnheit, die Sicherheit stiftet, sondern die Gewohnheit, die man aus einer Bequemlichkeit heraus quasi macht und sagt, naja, ich habe mich im Leben gut eingerichtet. Es ist halt bequem und nett, so wie es ist. Manche sagen ja auch, ich hatte auch lange Zeit nicht viel auszustehen. Ja. Das ist angenehm. Wir haben ja so unser Setting gefunden, aber es ist langweilig.
Und das ist halt die Schwierigkeit. Ich habe das gerade in einer Trennungsbegleitung gehabt, das Thema Gewohnheit. Und da ging es auch darum, rückblickend mal zu schauen, man hat diese Gewohnheit im negativen Sinne eingesetzt. Weil viele Paare beschreiben ja auch Gewohnheit als, naja, aber wir sind halt auch ein gutes Team. Ne? Der Laden läuft, also alles bei uns zu Hause hat auch irgendwie seinen Platz und die Abläufe stimmen auch. Und wenn ich dann aber frage, ja, ihr meistert euer Leben und ihr verwaltet das Leben und es ist ja auch, ihr seid in dem, wie ihr es macht, ja gut, aber fühlt ihr euch noch als Liebespaar oder gab es euch dann noch als Liebespaar? Dann ist meistens so, nee, Liebespaar nicht vorhanden, aber von außen betrachtet würden die Menschen sagen, wir kriegen alles hin. Und bei einem Liebespaar geht es ja nicht um dieses Funktionelle und auch nicht immer um das Logische, sondern um diese Zwischengeräusche, um diese Momente, die entstehen, diese Leidenschaft, die entsteht oder auch die schönen Momente, die Lebensmomente. Und das sind ja nicht Sachen, die man von einer To-Do-Liste abhakt und sagt so, alle satt, alle im Bett, ja, dann machen wir Licht aus.
Vielleicht liegt das auch ein Stück daran, was wir honorieren, also auch wofür man von außen Anerkennung erntet. Weil für dieses Funktionieren bekommst du ja viel Anerkennung. Dafür, dass man jetzt irgendwie seit 20 Jahren zusammen ist und immer noch Händchen hält und sich mit einem Kuss und der Umarmung begrüßt, dafür bekommst du nichts, keine Anerkennung von niemandem im Außen. Und das ist ja doch schon vielen wichtig. Ich glaube schon, dass man deutlich mehr Lob, Anerkennung und Co. von außen einsammeln kann, wenn man hört, ja, bei euch läuft's ja richtig gut, ne? Ich habe ja alles im Griff und so weiter. Ja, cool, tolles Haus und so. Ja, Kinder läuft auch alles krass. Oh, neues Auto, oh, schick und so weiter. Und wie organisiert ihr das? Ja, machen wir so und also super, ne, wie alles bei euch läuft.
Ihr seid ja super aufgeteilt. Und das war auch so ein spannender Punkt, wo wir drauf schauten, dieses Aufgeteiltsein, also dieser Perfektionismus in jedem Ablauf, was aber auch gezeigt hat, ja, okay, dadurch, dass wir aufgeteilt waren, immer mit den Kindern am Wochenende auch, das hat uns auch auseinandergebracht. Wir haben die Momente, die Lebensmomente nicht mehr zusammen verbracht. Und es ist ein ganz großer Unterschied, das fand ich auch so spannend, nochmal so als Reflexion daraus, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man Dinge zusammen als Paar erlebt mit den Kindern oder ob einer die Dinge mit den Kindern alleine erlebt und davon erzählt. Das heißt nicht, dass man alles immer zusammen machen muss und ist auch völlig in Ordnung, dass man auch mal sagt, okay, ich brauche mal ein paar Stunden alleine, mach du mal. Aber es muss halt trotzdem noch so dieses Gefühl von Familie und auch von Partnerschaft vorhanden sein.
Das habe ich so ein bisschen eben bei unserer Einstiegsgeschichte gedacht, dass wenn natürlich so ein gemeinsamer Einkauf so abläuft, dass man miteinander lacht und neue Dinge probiert und Spaß dabei hat und so weiter und das als gemeinsame Zeit sieht, dann macht man das auch. Die Geschichte, wie wir sie gewählt haben, würde ich jetzt fast sagen, die kommt gar nicht so häufig vor, weil häufig ist das dann so, wenn man merkt, dass das eine lästige Aufgabe geworden ist. Und man zusammen daran auch keinen Spaß hat, dann fängt man an, die Dinge eher wie im Job effektiv und effizient zu lösen. Und dann teilt man sich eben auf. Du gehst einkaufen, ich mach das. Und dann heißt, diese Situation ist dann gar nicht mehr so häufig so, dass man es überhaupt noch gemeinsam hat. Und ich würde sagen, das steht erstmal so als Glaubenssatz und als so ersten Impuls mit über allen Punkten, die wir jetzt gleich nennen, dass es eben gut ist bei Pflichtaufgaben, im Job, wo es um Performance geht, da ist überall Effektivität, Effizienz total gut. Aber wofür machen wir das eigentlich? Mhm. Wir machen das doch eigentlich, um uns mehr Freizeit oder auch hier mehr Liebespaarzeit rauszuholen. Wenn wir Pflichtaufgaben haben, also angenommen, beide finden Einkaufen wirklich doof und können dabei keinen Spaß empfinden. Da macht es Sinn, das aufzuteilen natürlich und zu sagen, okay, du gehst einkaufen, ich mache in der Zeit die drei Aufgaben und dann sind wir in der Stunde mit dem Kram durch, Pflichtaufgaben erfüllt. Was machen wir dann Schönes zusammen? Und das ist dieses, was machen wir dann Schönes zusammen?
Aber das gibt es ja häufig gar nicht.
Das fehlt dann nämlich, ja. Also wir haben ein paar Standardtipps erstmal rausgesucht, die man online findet, die sinnvoll sind und durchaus helfen können, je nach Krisenstatus tatsächlich. Das erste ist erstmal das, worauf wir jetzt eigentlich schon gerade hinaus wollten. Was machen wir zusammen? Also mehr gemeinsame Zeit planen. Das ist bei uns auch in den Paartherapien immer ein wichtiger Punkt und auch ein Modul bei uns in der Lernplattform. Dieser Punkt, Komplexität im Alltag reduzieren. Viele Menschen haben einen recht komplexen Alltag, haben sehr viel zu tun und die meisten müssen lächeln oder nicken, wenn ich dann sage, und dann geht es darum, am Sonntag nicht einen Haken hinter die Woche zu machen und sagen, wir haben überlebt, sondern im besten Fall einen Haken auch mal hinter zu machen und sagen, wir haben schöne Dinge miteinander erlebt. Wir haben uns miteinander gut gefühlt, wir haben was Neues ausprobiert, was auch immer. Wir haben uns lebendig gefühlt. Und das, dann sitzen die meisten Paare da und sagen, ja, stimmt, ja, wir haken nur die Woche ab. Ja, das hätten wir auch gerne wieder. Die Woche ist, das wird alles zu voll. Mental Load und so weiter. Ja, und da gehen wir dann intensiver drauf ein. Also das Ziel verändern, nicht mehr nur gut durch die Woche kommen wollen, sondern auch etwas gemeinsam erleben wollen und gemeinsame feste Zeitblöcke einplanen.
Und wenn man natürlich aus dieser Zweckgemeinschaft rauskommen möchte, ist es wichtig, dass man halt auch Rituale einbaut, die einem wichtig sind. Die sozusagen ja auch das Liebespaar ausmachen. Weil Zweckgemeinschaft ist ja etwas, wir haben einen gemeinsamen Zweck und erfüllen den und damit ist unser Ziel erreicht. Aber bei einem Liebespaar geht es ja auch um die Kleinigkeiten, um die Zwischentöne, um das Gefühl von ich fühle mich geliebt. Und das ist ja eine ganz andere Verbindung wie eine Zweckgemeinschaft. Und dafür ist es sehr hilfreich, wenn man sich Rituale einfallen lässt. Und es muss nichts Großes sein, wirklich kleine Rituale einfallen lässt, die halt wieder Verbundenheit erfüllen und auch das Gefühl von gesehen werden, Aufmerksamkeit, von du bist mir wichtig.
Und jetzt können wir uns für den dritten Punkt nochmal etwas aus dem Berufsalltag abgucken, nämlich, dass wir Gesprächen sozusagen einen Namen geben. Das machen wir mit Meetings ja auch. Wir haben einen Namen und ein Ziel vielleicht für ein Meeting. Das heißt, wirklich zu unterscheiden zwischen den Alltagsgesprächen, die vielleicht nur mal kurz austauschen, wie geht's dir heute, was hast du gemacht und wie war es im Job, und den Orga-Gesprächen, wo es um Organisation geht und wir wirklich die nächste Woche planen oder den Einkauf planen, wer fährt wann die Kinder und so weiter, Termine. Oder dann auch dann die tieferen Reflexionsgespräche, wo es jetzt mehr darum geht, wirklich, wie fühlst du in der Tiefe, wie fühlst du unsere Beziehung, sind alle Wünsche, Bedürfnisse erfüllt und so weiter. Wo man wirklich jetzt neben diesen Organisationsgesprächen und diesen funktionalen Wer-macht-was-Sachen sich mal in der Tiefe über das eigene Leben, die Beziehung oder andere spannende Themen austauscht.
Dafür braucht man aber wieder Zeit und man sollte natürlich bei so einem Gesprächen auch darauf achten, in welchen Momenten kann ich die führen. Also wenn ich einen gewissen Anspruch an diese Gespräche qualitativ haben möchte und ich habe, was ich, kleine Kinder, die eine Einschlafbegleitung brauchen, dann ist nicht der Zeitpunkt um 21:30, wenn einer aus der tiefen Dunkelheit hervorgekrochen kommt und sagt, er schläft jetzt. Dann sich wieder hinzusetzen und zu sagen, ja, und ich wollte mit dir nochmal über die Tiefe unseres Zusammenlebens sprechen, ist es für viele sehr herausfordernd.
Wenn beides eher Eulen sind und um 21:30 so richtig aufblühen.
Ja, aber dass jemand aufblüht nach vielleicht einer Stunde oder zwei Stunden in der Dunkelheit, ich meine, gibt es auch Respekt, aber ist eher selten so. Sondern das ist wichtig, wenn man halt sagt, man möchte wegkommen von diesen Tür- und Angelgesprächen, die halt einfach oberflächlich sind. Wo man auch viel unterbrochen wird, dann brauche ich auch Zeit und Raum, mal in die Tiefe einzudringen und dann auch die Reflexion, wann sind denn diese Momente, wo wir uns ganz bewusst dafür die Zeit nehmen. Und natürlich sagen da auch wieder welche, sagen, oh, das ist so unromantisch, das muss sich doch so ergeben. Es wird sich aber nicht einfach so ergeben, gerade mit kleinen Kindern ergibt sich nicht der Moment häufig, dass man sagt, oh, jetzt wir beide 2 Stunden ganz entspannt mit einem netten Getränk auf dem Sofa, die spielen ja einfach so. Das wird in den meisten Familien nicht so stattfinden. Das heißt, da ist es wichtig, dafür Raum und Zeit zu schaffen.
Das sind sehr gute Tipps, die auch vielen sicherlich sehr gut weiterhelfen werden. Wenn man merkt, dass das nicht ausreicht, ne, und man sich im Kreis dreht, in die alten Gewohnheiten ständig wieder zurückfällt, dann macht es Sinn, auf jeden Fall tiefer zu schauen, was ist eigentlich die Ursache? Warum habt ihr die Verbindung verloren? Liegt es wohl anscheinend doch nicht nur am Stress und am Alltag, sondern ja, gibt es dort andere Ursachen, Baustellen, Ungleichgewicht in der Beziehung?
Und gar nicht selten ist es ja so, dass auch Distanz, was ja häufig der große Punkt ist bei Zweckgemeinschaft, dass man sich irgendwann so stark davon distanziert hat, also von diesem Liebesleben distanziert hat, dass man nur noch einen gemeinsamen Zweck erfüllt, wie du am Anfang sagtest, die Kinder oder auch finanzielle Aspekte, dass man sich mal fragt, was hat denn dazu geführt, dass diese Distanz aufgetreten ist zwischen uns? Und da sind wir ja mal wieder bei dem Punkt emotionale Verletzungen. Und wann hat es angefangen? Also wann würde der jeweilige Part sagen, da waren wir als Liebespaar eigentlich schon nicht mehr da? Da hast du dich verabschiedet. Und die Wahrnehmung, das finde ich mal sehr interessant, sind auch sehr unterschiedlich. Weil jeder Mensch ja auch anders, hart gesagt, leidensfähig ist. Ne? Also jeder hat ja ein anderes Gefühl von Verbundenheit auch. Der eine braucht es mehr, der andere weniger. Und gerade wenn man das nicht ausspricht, sondern eher, und das erlebe ich, muss ich sagen, häufiger auch manchmal bei Frauen, dieses innerlich kündigen, nachdem man es im eigenen Gefühl schon sehr häufig gesagt hat, dass man unglücklich ist, dann ist es schwierig. Da muss man schauen, okay, wollen wir jetzt nochmal auf die Klarheit schauen? Kann das hier weitergehen? Und nicht nur auf die Symptome jetzt am Ende zu gucken, sondern wirklich nochmal auf die Ursache zu schauen, damit da auch Klarheit drin ist für die Entscheidung, die dann vielleicht gefällt wird.
Ja, emotionale Verletzungen sind natürlich eine typische Ursache. Dann gibt es natürlich auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Zum Beispiel tatsächlich Themen im Außen. Also der Fokus verrückt sich. Denn häufig ist das eine Phase, über die wir gerade sprechen, wo Paare zu uns so Mitte, Ende 30 bis Mitte 50 oder so zu uns kommen. Denn insbesondere die 30er sind für viele sehr stark von Sicherheit geprägt. Heiraten, Kinder bekommen, Karriere ausbauen, Rentenpakete aufsetzen und so weiter. Sehr viel Sicherheitsaspekte, nachdem die 20er für viele dann doch eher voller Abenteuer waren. Und dann entsteht immer mehr Unausgewogenheit, Ungleichgewicht zwischen Sicherheit und Abenteuer. Und wenn zu viel Sicherheit da ist und zu wenig Abenteuer, dann ist das Leben und die Beziehung langweilig. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich fragt, Mensch, jetzt sind ja so viele Dinge erreicht. Wir haben jetzt ein Haus gekauft, wir wünschten uns zwei Kinder, die sind da, Rentenpakete sind auch alle abgeschlossen, brauchen wir jetzt nichts mehr. Ja, aber was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an? Und das kann entweder einzeln sein und man würde das dann wahrscheinlich Midlife-Crisis nennen. Das kann aber auch als Paar sein und eine Krise für das Paar bedeuten, wo man dann einfach sich nochmal völlig neu sortiert und schaut, okay, wann war es mal gut, welche Ursachen gab es, wann haben wir uns zuletzt lebendig und verbunden gefühlt, in welchen Situationen fühlen wir das, stellen das her, also da geht es auch häufig nochmal um so ein neues Brainstorming, ne? Welche Wünsche, Impulse, Abenteuer fehlen uns, was hat in der Vergangenheit dahin geführt, wie kann ich mir das vorstellen, was probieren wir mal aus, um dann wieder einfach mehr Abenteuer grundsätzlich im Leben, aber vor allen Dingen auch gemeinsam in der Beziehung zu verspüren.
In der nächsten Woche kommt eine neue Podcast-Folge zu genau diesem Thema nochmal in der Tiefe hervor, wo wir das nochmal ein bisschen genauer erklären und nochmal auch den Schwerpunkt drauf legen, wie du den Weg aus der unglücklichen Ehe mit Kindern findest.
Also nicht die Kinder machen die Ehe unglücklich, sondern die Kinder sind ja häufig das, was einen noch zusammenhält, obwohl die Ehe unglücklich ist. Und wie kann man dafür für sich einen guten Weg finden? Wenn du so lange nicht warten kannst, findest du in den Shownotes unsere Podcast-Playlist Beziehung retten mit weiteren Episoden. Zum Beispiel, warum geht eine Beziehung kaputt, wo wir erklären, welche Ursachen noch dahinter stecken könnten, dass ihr nicht mehr eng miteinander verbunden seid oder auch für die Liebe kämpfen, wann lohnt es sich wirklich, wo wir dann einmal darüber sprechen, ob für eure Beziehung noch eine Zukunft möglich ist und wie ihr wieder eine glückliche Beziehung führen könnt. Wenn du also das Gefühl hast, dass ihr an einem kritischen Punkt steht und das Gefühl da ist, dass eure Beziehung mehr sein sollte als nur Pflichten und Alltag, dann ist jetzt der Moment, um genauer hinzuschauen. Hört euch die nächste Folge an, beschäftigt euch intensiv mit diesem Thema, um letztendlich das zu nutzen, eine neue Wunschbeziehung gemeinsam zu definieren, zu visualisieren und dann auch zu leben.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.